einfach Kettenblatt auf der Straße. Das ist so wie Knielinge, ne? Ja, schlimmer noch eigentlich. Als jemand, der, mit dem man halt vom Hof gefahren ist und der dann so das erste Wort nach 3,5 Stunden Radfahren war dann irgendwie, dass du mal pinkeln müsstest oder so.
Ja, also das würdest du quasi jedem Hawaii-Starter empfehlen. Plane deine Hochzeit 2 Tage nach dem Rennen.
Ja, genau. Ist halt die Frage, wie oft man das dann machen kann. In der Regel funktioniert der Trick ja nur einmal.
Und das hat Lionel später auch gemacht. 1:1 hat er quasi eure Vorbereitung kopiert. Hat er dich mal kontaktiert?
Ja, hätte, Fahrradkette. Du gehst da jetzt runter und machst so ein bisschen den Rocky. Also auch ohne Frau und Kind.
Meinen heutigen Gast treffe ich erstmals in der Zielverpflegung. Zwar war er bei meinem ersten Triathlon ebenfalls anwesend, allerdings auf der Mitteldistanz, und als die großen Jungs zur Zielverpflegung kamen, war ich schon im Bett. Er hat mir später in den Sauerland-Teamtrainingslagern Radfahren beigebracht. Und für die eine oder andere Eigenart werden ihn sicher meinen heutigen Trainingspartner verfluchen. Ich bin ihm jedoch sehr dankbar und nehme es ihm daher auch nicht so krumm, dass er immer noch ins Strava kommt von mir auf Mallorca hat, wo er sich hat zu dieser Bestzeit ziehen lassen. Hallo Clemens Köhn.
Hallo Boris. Ja, danke für die Blumen. Und ja, schön, dass wir uns mal sprechen in diesen verrückten Zeiten.
Du hast dich ja quasi bei mir bei meinem letzten Podcast indirekt beworben, dass du unbedingt auch mal hier auftauchen willst. Wie kam es dazu, dass du das unbedingt wolltest? Also sagen wir, ich will auch unbedingt im Podcast dabei sein.
Ah, ja, erstmal ist es ein super Podcast, der sich sicherlich vielleicht auch in der Art ein bisschen von dem Rest, was es so in der Podcast-Welt gibt, abhebt. Und dass es ein Bumerang wird und ich irgendwann hier bei dir im Podcast sitze, nach dem Kommentar war mir fast schon klar. Weil dass du mal der Gastgeber für einen Podcast bist, da wäre ich vor einem halben Jahr noch aus allen Wolken gefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, du hattest eben erwähnt, wir hätten uns mal irgendwie bei deinem ersten Triathlon gesehen oder so. Das musst du mir gleich nochmal irgendwie erzählen. Ich habe dich auf Mallorca das erste Mal so kennengelernt, als du angefangen hast, mit Peter zu trainieren. Als jemand, mit dem man halt vom Hof gefahren ist und der dann so das erste Wort nach 3,5 Stunden Radfahren war dann irgendwie, dass du mal pinkeln müsstest oder so. Also ein recht wortkarger Mensch eigentlich. Und umso faszinierender ist es, dass du jetzt hier den Talkmaster machst. Und da habe ich gedacht, das wäre mal ein Ding, sich mit dir zu unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier.
Ja, auf jeden Fall danke für die Blumen zurück. Und würde ich das unterwegs quasi, die Fragen, die du mir gestellt hast, würde ich quasi unterwegs noch klären. Aber ich stelle dich erstmal vor, damit jemand, der dich noch nicht kennt, auch so ein bisschen ein Bild von dir hat. Und zwar bist du 1978 in Wolfenbüttel geboren, hast als Kind viele verschiedene Sportarten gemacht, unter anderem warst du Luftgewehrschütze.
Und, ja, richtig.
Hast daher auch so ein Interesse am Biathlon, zumindest mal früher gehabt, weiß nicht, wie das heute noch ist. Um deinen ersten Triathlon, da ranken sich einige Gerüchte, weil du hast halt mal erzählt, dass du bei deinem ersten Triathlon eigentlich disqualifiziert worden bist oder deine einzige Strafe in deiner Triathlon-Karriere bekommen hast, weil du eine Radrunde zu wenig gefahren bist.
Ja, das ist korrekt.
Auf der anderen Seite feierst du dich für deinen ersten Triathlon 1991 in Euskirchen, wo du 200 Meter in 4:09 geschwommen bist, weil ich eigentlich immer noch ziemlich schnell finde. Und dann hat man aber auch schon gesehen, dass du auch 10 Kilometer Rad in 22 Minuten fahren kannst. Was ja heute immer noch gar nicht so schlecht ist. Also ist ja fast ein 30er Schnitt. Der Wahnsinn. Also was war jetzt dein erster Triathlon? Der, wo du nicht ins Ziel gekommen bist oder der, von dem ich jetzt erzählt habe?
Ja, beide sozusagen. Ne? Der erste, bei dem ich ins Ziel gekommen bin, war der, von dem du gerade erzählt hast. Dieses war so ein Schüler, Triathlon, irgendwie 210, 2,5 oder sowas. Da gibt es auch ein Finisher-Foto von. Und der erste Wettkampf, Triathlon-Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, das war halt 3 Monate vorher in Rheinbach. Und ja, da bin ich halt nur eine Radrunde gefahren und das aber nicht gemerkt oder gewusst. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass man mehr als eine Runde fahren muss. Und bin dann halt auch noch gelaufen. Es waren so mehrere Startwellen, sodass das erst gar nicht aufgefallen ist, dass ich da irgendwie mich vertan habe. Und erst als ich im Ziel war und die Zeit natürlich 20, 25 Minuten schneller war wie alles andere, was ein Ziel war auf einer Sprintdistanz, war halt klar, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und dann bin ich halt aus der Wertung genommen worden, natürlich völlig berechtigterweise. Ja, das war so ein etwas holpriger Start, aber ja, das hat mich halt nicht abgeschreckt. Und das hat 3 Monate später in St. Augustin war das, habe ich das nochmal versucht. Und dann hat das auch ein bisschen besser geklappt.
Ja, super. Und nochmal bemerkenswert, seitdem keine Strafe mehr in einem Triathlon bekommen. Das ist ja quasi, das ist ja wie wenn man in seiner Fußballkarriere nie eine gelbe Karte bekommt. Da gibt es ja auch nicht so viele. Dann machst du quasi seit 1995 tatsächlich Triathlon, davor, das war wohl eher so eine Hin- und Wieder-Geschichte und seit 95 trainierst du dann wohl regelmäßig und seit 98 startest, bist du dann in der Bundesliga gestartet und bist halt Teil der Lemgoa Triathlon Connection mit Mike Twelsig und Flemming Neumann, die man zumindest mal kennt. Konntest dich dann 2003 für Hawaii qualifizieren, ist von der Bundesliga natürlich ein bisschen ein langer Weg. Aber das ist so eine Zeit, über die ich nicht so viel gefunden habe. Und war es dann 2005 als Profi auf Hawaii. Bist da 42. geworden. Hast dir im Jahr darauf ein Bein gebrochen, was eine ziemlich heftige Verletzung ist. Und bist daraufhin wieder als Amateur gestartet. Konntest dich relativ früh 2007 für Hawaii des nächsten Jahres qualifizieren und hast da dann das perfekte Rennen gemacht. Hast du zumindest gesagt, dass das perfekte Rennen sei. Siehst du das heute auch noch so?
Ja, also vor rein von der physischen Leistung sicherlich nicht. Da gab es danach noch ein paar andere Sachen, die für mich persönlich halt ganz gut geklappt haben. Aber Hawaii 2008 war insofern besonders, dass ich das habe ich halt nie wieder so hingekriegt, so einen Fokus hatte und einfach ich wusste in der Rennwoche schon, dass das, also ich habe da ja nicht gewonnen oder so, aber ich wusste, dass es für mich total gut ausgeht, wenn ich einfach nur das abspule, was ich kann. Das war halt so eine ganz interessante Mischung aus Selbstbewusstsein und Überheblichkeit, sage ich dazu immer. Ne? Also natürlich musst du in so einen Wettkampf schon in der Einstellung gehen, gewinnen zu wollen oder deine persönliche Bestleistung einfach abrufen zu wollen. Aber du darfst natürlich auch nicht alles auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, das klappt schon, mir kann nichts passieren. Also du musst zwischen diesen beiden Hebeln halt irgendwie so die Mitte finden. Und das war halt ein Tag, den hatte ich von Startschuss bis zur Ziellinie völlig unter Kontrolle, also für mich persönlich. Und wie gesagt, das ist seitdem so in der Form nicht mehr gelungen. Das war schon ein besonderer Tag.
Diese Entspanntheit, die führst du wohl darauf zurück, dass du quasi so nervös vor der Hochzeit gewesen bist, dass du ans Rennen gar nicht gedacht hast.
Ja, das kann sein. Also genau, das muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. meine jetzige Frau, die kenne ich auch schon recht lange, seit der Schulzeit. Und ja, irgendwie war bei uns die Idee entstanden, auf Hawaii zu heiraten, als ich 2003 und 2005 halt auch mit dabei war und ja auch den Triathlonsport auch selber als Aktive kennt. Und Hawaii ist so unabhängig vom Triathlon für uns so ein recht besonderer Ort geworden, weil sicherlich geografisch für Europäer auch ja einfach sehr exponiert liegt und ja einfach so ein besonderer Ort einfach ist. Also jeder, der schon mal da war, wird das vielleicht nachvollziehen können, dass da einfach ja so ein paar Sachen anders sind oder man anders wahrnimmt. Und ja, das haben wir uns dann so in den Kopf gesetzt. Gab natürlich auch so gewisse Widerstände in der Verwandtschaft, und weil das natürlich nicht gerade um die Ecke ist, wo jetzt sagen wir, ja, da kommen wir alle hin und sind Gast bei eurer Hochzeit. Aber wir haben das dann halt durchgezogen und ja, haben dann halt zwei Tage nach dem Rennen einen Termin gefunden dort beim Reverend in der Blauen Kapelle. Also die Hawaii-Starter kennen das, glaube ich.
Ja, da ist der Wendepunkt auf dem Ali Drive.
Genau, und das war dann auch der Wendepunkt sozusagen bei uns. Und ja, das war, mussten wir natürlich vorher vor dem Rennen noch organisieren, da diese Marriage License besorgen, und da hat man dann natürlich so ein paar Sachen auch zu tun, die einen auch vom Rennen so ein bisschen ablenken, dass man da in Kona nicht total durchdreht und nur Triathlon sieht und macht und tut, und hatte einfach so ein privates Projekt, worum man sich drum kümmern musste. Und das hält einen sicherlich dann auch von ab, irgendwelche besonderen Trainingseinheiten noch machen zu müssen, und hat sicherlich auch zu dem entspannten Rennen dann dazu beigetragen.
Ja, also das würdest du quasi jedem Hawaii-Starter empfehlen. Plane deine Hochzeit zwei Tage nach dem Rennen, dann gehst du mit der richtigen Anspannung in das Rennen. Also es ist, man ist halt quasi nicht zu gestresst, aber das ist quasi so die optimale Balance.
Ja, genau. Ist halt die Frage, wie oft man das dann machen kann. In der Regel funktioniert der Trick ja nur einmal. Es ist jetzt, glaube ich, keine Dauerlösung, jedes Jahr auf Hawaii zu heiraten. Aber das muss jeder selber wissen.
Also ich habe mir nämlich noch gemerkt, dass du quasi Lionel Sanders auch zu seiner Vorbereitung inspiriert hast. Und zwar diese Klimakammer habt ihr damals im Hallenbad in Lemgo simuliert. Also du bist da meistens nur eine Woche vorher hingeflogen und hast dann deine Radeinheiten im Hallenbad in Lemgo gemacht.
Ja, das ist richtig, genau. Also das ist eine Erfindung aus Lemgo. ja, ich war eigentlich vor Hawaii nie irgendwie groß in einem Camp. Doch auf Mallorca war ich vor, erst 2010. Aber habe schon viel immer zu Hause gemacht. Ja, klar, da muss man Ende September so ein bisschen in die Trickkiste greifen, weil das Wetter dann nicht immer ganz so stabil ist und man einfach draußen diese 30 Grad nicht mehr kriegt. Und ja, da kann ich mich noch an so ein paar Schlüsseleinheiten erinnern, wo wir einfach dann gezielt da in den Wintergarten vom Hallenbad gegangen sind. Und ja, da wirklich ganz schön gedampft haben, irgendwie zwei Stunden, und dann abends noch warm verpackt mit zwei Trainingsjacken noch gelaufen sind. Das waren schon so ein paar Sachen, die hätte man jetzt so für jedes andere Rennen nicht gemacht, aber da war es.
Und das hat Lionel später auch gemacht, ne? Also er ist dann auch, also ich hab auch Bilder im Kopf, wo der dann auch mit Winterklamotten dann gelaufen ist. Also 1:1 hat er quasi eure Vorbereitung kopiert. Hast du dem da irgendwie, hat er dich mal kontaktiert?
Nee, ich kenne ihn persönlich auch gar nicht, weil der ja auf die Bühne gekommen ist, da war das dann mit meiner Profi-Zeit und dieser ganz ambitionierten Triathlon-Zeit dann auch bei mir zu Ende sozusagen, weil das Berufsleben dann doch irgendwann ruft. Genau. Der hat sich nie bei mir irgendwie erkundigt über Training. Aber vielleicht hat er meinen Blog gelesen und gedacht, das könnte was sein.
Ja, genau. Das kann gut sein. Und weil du ja tatsächlich auch noch in dieser Blog-Schreibe-Generation groß geworden ist und den kann man heute noch lesen, also habe ich auch zur Vorbereitung dieses Podcasts teilweise noch mal gelesen, ist echt eine Empfehlung. Was dann vom Rennen viel noch in Erinnerung blieb oder warum du oft angesprochen wurdest, war, weil du quasi an der Ziellinie Halt gemacht hast, damit Chrissy Wellington ihren Zieljubel bejubeln konnte. Und da bist du von vielen Leuten gefeiert worden. Und ich würde ja sagen, das ist schon eine Selbstverständlichkeit, oder? Also gerade wenn da jemand sowas mit Hintergrund macht, also klar, wenn der da irgendwelche verrückten Posen macht, denke ich mir auch, was soll das jetzt? Ich will auch nicht Ziel. Aber diese Erinnerung an ILS und
ja, das war ja der Blazeman und ja, da stand wirklich was dahinter. Das ist ja nach wie vor noch eine Krankheit, die man jetzt, ist ja jetzt schon 12 Jahre her, aber man hat das ja immer noch nicht im Griff. Und ja, das war einfach so ihr Ding, das wusste eigentlich auch jeder. Und die ist mir natürlich auch nicht irgendwie kurz vom Ali-Drive über den Weg gelaufen, sondern das war halt irgendwie 5-6 Kilometer vom Ziel schon klar, dass irgendwie werden wir relativ dicht übers Ziel laufen. Und also damals war es so, dass die Damen ja eine Viertelstunde vor uns gestartet sind, vor dem Amateurfeld. Und ich habe sie, glaube ich, auf dem Rad überholt. Dann hat die mich beim Laufen natürlich wieder zurück überholt, kurz hinterm Energy Lab. Und das war auch eine ganz interessante Erfahrung, eigentlich so, das dann so nah mitzukriegen, weil da war dann auch nichts mehr mit Chrissy Smiles und so. Das war dann schon richtig harte Arbeit, auch für die. Und das macht es dann auch nochmal so ein bisschen menschlich. Ja, so war irgendwie schon klar, dass wir in einem relativ kurzen Abstand die Ziellinie erreichen werden, dass er dann, es läuft noch einer gegen Postkasten oder so. Und ja, dann war das auf der Ziellinie schon irgendwie, da mussten wir dann irgendwie eine Lösung finden. Und ich wusste, dass ich viel Vorsprung habe, also ich war ja führender Amateur. Und ja, also die Einstellung, die habe ich heute eigentlich immer noch. Ob das so professionell ist, weiß ich nicht, aber ich finde es halt irgendwie albern. Da ist man fast 9 Stunden unterwegs und dann sprintet man da die letzten 50 Meter. Ja, also ich habe kein Problem damit, dann halt 20 Sekunden da zu warten. Da bräuchte ich nämlich keinen Zacken aus der Krone. Dann habe ich zwar eine langsamere Zeit, aber das ist ja wieder so eine Diskussion, so Bestzeiten im Triathlon bei einer Sportart, die sich eben in der freien Natur bewegt. Das ist alles ein bisschen Schall und Rauch. Also das kann ja nachher gar keiner mehr nachvollziehen, ob das jetzt wirklich 20 Sekunden oder 2 Minuten besser oder schlechter war als 2 Jahre vorher. Ja, und dann gab es halt dann diese Situation, wo sie dann halt noch ihren Union Jack da hatte und die Placement Roll durchführen konnte. Und als das Spektakel dann da zu Ende war, dann bin ich halt auch ins Ziel. Und,
ja, aber ich meine, du konntest dann halt auch die letzten Kilometer genießen und mal sehen, was so abgeht, wenn quasi die Gewinnerin ins Ziel kommt. Ne? Also ist ja sicherlich auch was, da gehen die Zuschauer sicherlich auch ein bisschen anders durch die Decke, als wenn da der Amateur-Weltmeister kommt.
Ja, ja, absolut. Absolut. Also auf der Ziellinie habe ich von ihrem Applaus profitiert. Das kann man ruhig so sagen. Ja. Die Atmosphäre wäre eine andere gewesen, wenn ich 10 Minuten später da angetanzt wäre.
Und vielleicht noch so ein Wort zu mir, zu diesem auf der Ziellinie zu sprinten. Also ich finde auch, dass es um Platzierungen geht. Also, und die war ja bei dir sicher. Aber ich merke es auch, also ich habe es jetzt zuletzt in Kalmar gesehen, da war ich dann halt abends nochmal an der Ziellinie und habe halt die letzten Finisher empfangen. Und da war halt eine Wahnsinnsstimmung. außen, also die Tribüne war knackevoll, das war Samstagabend, keiner ist nach Hause gegangen, da war vielleicht einmal was los da in Schweden, ist ja auch nicht so viel, gibt's wahrscheinlich auch nicht so viele Events und die ganzen Leute standen halt für die letzten Finisher und dann sprinten die da die letzten 100 Meter über die Ziellinie, nachdem die, was weiß ich, 18 Stunden unterwegs sind, anstatt das halt mal zu genießen, dass die ganzen Leute wegen ihnen da stehen. Ja. Das ist ja auch irgendwie, da denke ich mir auch irgendwie, ja, also muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? Aber jeder wie er mag.
Genau.
Ja, dann löse ich das mit meinem ersten Triathlon nochmal auf, weil mein erster Triathlon war 2008, also zum gleichen Zeitraum hast du ein Vorbereitungsrennen über die Mitteldistanz in Ems gemacht und ich bin da über die Sprintdistanz gestartet. Okay. Du bist halt hinter Markus Fachbach Zweiter geworden und ich bin im Sprint Fünfter geworden und das war mein erster Triathlon.
Ah, okay, guck an, das wusste ich gar nicht. Guck an, ja, aber Ems, ich glaube, den gibt's gar nicht mehr, ne, den Triathlon.
Nee, den gibt's leider schon seit Jahren nicht mehr. Die haben dann zu ihrem 10. Jubiläum wollten die eine Langdistanz veranstalten, haben die auch eine Langdistanz veranstaltet. Und da gab's dann vielleicht so 20 Starter. Das war, glaube ich, auch ein ganz schönes Event, aber danach gab es halt keine Helfer mehr, die dann den ganzen Tag da für 20, 30 Leute stehen wollten. Und dann ist der dadurch leider gestorben.
Ja, schade. Ja, das war ein schönes, daher kenne ich auch den Westerwald so ein bisschen und deine, ja, es wird teilweise da werden das deine Trainingsstrecken sein dort, ne?
Ja, also heute kann ich mir teilweise nicht vorstellen, wo der Triathlon dahergegangen ist, weil das ist jetzt 12 Jahre her und da sind jetzt mittlerweile Straßen, über die würde ich heute nicht mehr mit Zeitfahrrad fahren, weil die halt einfach so schlecht geworden sind in der Zeit. Aber ich glaube, das gibt's überall, ne? Dass es halt so Straßen gibt, die neu gemacht werden und dann Straßen gibt, die einfach verkommen, die man dann halt einfach nicht mehr fährt, die man vielleicht vor 12 Jahren gefahren sind.
Dann sind wir uns da schon unwissentlich über den Weg gelaufen. So klein ist die Welt.
Und dann, nachdem du Amateurweltmeister warst, und du warst ja vorher schon Amateur-Europameister in Wiesbaden, hast du gesagt, bei den Amateur...
In Frankfurt.
Ah, ich habe gedacht, du wärst im 70.3 Europameister geworden. Naja, egal, umso besser, also sogar auf der Langdistanz. Hast du gesagt, dass du bei den Amateuren nichts mehr gewinnen kannst und warst dann von 9 bis 11, also 2009 bis 11, Profi, bist dann 2010 in St. George Fünfter geworden. Ich glaube, das ist auch dein bestes Einzel-Ironman, deine beste Einzel-Ironman-Platzierung.
Echt?
Und hast dich damit für Hawaii qualifiziert. Und ich habe immer schön brav deine Rennberichte gelesen und wahrscheinlich ist das dann auch für mich irgendwie eingebrannt, dass auf dem Rückweg vom Energy Lab, dass man da zwar anderthalb Minuten hinter dem gewünschten Platz sein kann, aber diese anderthalb Minuten, die bleiben dann meistens bestehen, bis man ins Ziel kommt. Also dann sprintet man dann quasi nochmal los, in Anführungszeichen, also man beschleunigt eher, aber es tut sich halt einfach nichts mehr auf den letzten 12 Kilometern. Und so vergeht dann halt eine Dreiviertelstunde, bis man dann im Ziel ist, wo alle quasi am Anschlag laufen, aber sich von außen sieht's halt einfach so aus, die laufen einfach total entspannt hinterher und jeder kämpft so ein bisschen für sich. Und das ist schon so ein bisschen was für mich halt diese Faszination Hawaii ganz gut trifft. Dass halt quasi jeder, also dass jeder quasi sein A-Game in sozusagen spielt, aber quasi so am Anschlag ist, aber sich trotzdem, dadurch, dass quasi jeder am Anschlag ist, tut sich halt einfach nichts.
Ja, ich glaube, du wirst da vielleicht nochmal eine andere Perspektive haben, weil du das Rennen auch in ganz anderen Platzierungen da nochmal gesehen und auch mitgestalten konntest. Aber ich glaube, das trifft für viele lange Distanzen zu, aber auf diesem Ali Drive oder auf dem langen Highway-Stück zurück in die Stadt wird das natürlich besonders deutlich, dass so alle, ja, man weiß halt wirklich auch als Athlet das Gefühl, dass alle haben ein Hoch und ein Tief dann zur gleichen Phase. Also wenn es dir bei Kilometer 38 schlecht geht, dann geht es den anderen auch schlecht. Du hast aber nicht die Möglichkeit, die noch einzuholen, weil es dir eben auch nicht super geht. Und wenn es dir wieder besser geht, bei Kilometer 40, dann geht es den anderen auch wieder besser. Dann bringt dir auch wieder nichts. Also es ist so, ja, man läuft dann auf den Highway und dann ist die Messe eigentlich gelesen, ne? Obwohl das von außen dann noch super spannend aussieht. Oder man denkt, ah, die kämpfen da jetzt noch irgendwie um eine Platzierung, aber ich glaube, jeder, der dann da selber läuft, der weiß so insgeheim, ja, es muss nur noch irgendwie ins Ziel kommen und dann ist es auch gegessen, ne?
Oh. Ja, zumindest mal bei unserer Verteilung der Stärken, ne? Dass man halt so, sagen wir mal, so ein durchschnittlicher Läufer ist. Da gibt's dann immer so ein, zwei Ausnahmen, die dann noch irgendwas aufs Parkett zaubern. Aber bei uns passiert dann halt nicht mehr viel. In Rot hast du es auch mehr, also bis fünfmal in Rot gestartet. Hat's da nie so einen Megatag. Aber ein bemerkenswertes Rennen oder zumindest mal eine bemerkenswerte Triathlonreise war dann im darauffolgenden Jahr noch die Reise nach Kapstadt zur Challenge Cape Town. Erzähl doch mal, wie es dir bei der Challenge Cape Town ergangen ist.
Ja, das war eigentlich traurig nicht, aber eine etwas tragische Geschichte um meiner Profilaufbahn, um die zu beenden. Also es war halt irgendwie klar, 2008, ich hatte halt sehr lange studiert und irgendwann ich habe Maschinenbau studiert und dann war halt diese Möglichkeit, die sich durch 2008 bot, durch den Amateur-WM-Titel, haben sich da nochmal ein paar Sponsoren aufgetan und ich konnte da nochmal 3 Jahre dem Berufsleben davonlaufen, sozusagen. Das war natürlich auch eine Entscheidung mit meiner Frau und wir hatten da schon eine Familiengründung angestoßen und haben wir gesagt, okay, wir machen das so 2 bis 3 Jahre, je nachdem, wie sich das finanziell eben auch so ausgeht. Und dann kam 2009, 2010, aber irgendwann 2011 und ich hatte eigentlich immer das Ziel, mein Ironman oder eine große Langdistanz, also jetzt vielleicht nicht den Glücksburg Langdistanz, sondern eine Challenge oder so, wollte ich eigentlich mal gewinnen und dann dachte ich, jetzt oder nie. Und dann wollte ich halt auch alles richtig machen, habe ich gesagt, du gehst jetzt 4, 5 Wochen vor dem Rennen. Ich hatte da sportliche Bekannte in Südafrika, in Kapstadt oder bei Kapstadt. Du gehst da jetzt runter und machst so ein bisschen den Rocky, also auch ohne Frau und Kind. Wir hatten da schon unser erster Sohn, der ist 2009 geboren, der war schon da. Und ja, ich bin dann da alleine runtergeflogen und wollte dann da eisenhart trainieren. Und das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich war auch, also ich kann das halt schlecht mit Wattwerten oder so belegen, hatte ich damals nicht. Aber ich war für mein Verhältnis schon ziemlich fit. Also ich habe damals beim Richard Murray gewohnt, den kennt man ja vielleicht auch inzwischen.
Ja, ist dem einen oder anderen Begriff.
Mit dem war ich zu lange zusammen laufen und so, ne? Also der war Duathlon-Junioren-Weltmeister, ist, ich glaube, Vierter geworden bei der letzten Olympiade. Also das war schon Niveau. Ja, so will ich mal sagen. War ich schon fit. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem ich morgens wirklich nochmal einen guten Lauf durch die Weinberge da gemacht hatte. War irgendwie nach Worcester rausgefahren. Das ist eine recht windige Radrunde, da durch die Kornfelder an der Western Cape. Und war dann glücklich und zufrieden, hat mich auch da ganz professionell meinen Mittagsschlaf gemacht. Bin mich irgendwann aufgewacht und riefte Felix an, also Felix Salzhöfer. Und da habe ich schon gedacht, was ruft der mich an? Und ich bin so im Halbschlaf ins Telefon gegangen. Und sagte, ja, Clemens, wie geht's? Und so, ich sagte, ja, super, ich habe heute Morgen 6 Stunden trainiert. Ich gehe jetzt gleich noch schwimmen. Ist fantastisch. Ja, ich muss dir da was sagen. Naja, es gab damals so Probleme mit dem lokalen Ausrichter, dem fehlten wohl irgendwelche Genehmigungen für die Radstrecke und hin und her, sodass sie die Veranstaltung letztendlich absagen mussten. Das hat er mir dann gesagt, dass das wohl ausfällt. Und ich habe gesagt, Felix, Du weißt schon, dass ich schon seit 2 Wochen hier unten bin, ne? Ja, wisst ihr, und das denen auch leid und so weiter. Und ja, dann war irgendwann klar, wie die Sache aussieht, und dann war das Gespräch beendet. Und dann habe ich da erstmal so alle Phasen der Enttäuschung so durchgemacht. Ich wollte das halt erstmal gar nicht glauben. Bin auch zum Schwimmtraining gegangen und habe da erst noch so eine Frusteinheit noch irgendwie ins Wasser gehauen. Bin ich dann abends wieder zurückgegangen zu Richards Family halt auch, und die hatten das dann aber auch schon erfahren, weil Triathlon-Welt, das ist ja auch in Südafrika klein. Und dann scheint das ja doch zu stimmen. Und ja, dann ging das so hin und her, und irgendwann war dann aber echt klar, dass es da kein Rennen gibt für mich auf dem Kontinent. Und dann war aber auch irgendwie klar, dass die Saison, die wollte ich halt so jetzt unverrichteter Dinge nicht beenden. Und dann habe ich zusammen mit dem Peter, also Sauerland, mein Trainer damals, und der DTU zusammen, haben wir noch so einen ganz wilden Plan gestrickt, dass ich ja noch am gleichen Wochenende, wo die Challenge Cape Town hätte stattfinden sollen, war in Las Vegas die ITU Langdistanz WM. Ob ich da nicht noch hinfahren könnte. Das war ja um die Ecke sozusagen. Und dann hatte Peter da auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, hat noch Flüge umgebucht und hier und da. Die DTU hat da noch was möglich gemacht. Und man muss da ja, da kann man sich ja nicht so einfach anmelden, sondern man muss da ja, das geht ja dann Richtung quasi Nationalteam, und man muss da vom Verband dann quasi auf die Startliste gesetzt werden. Braucht natürlich auch ein anderes Trikot, weil du da nicht mit deinem normalen Langdistanzleibchen antreten darfst, sondern du musst diesen ITU-Anzug dann haben.
Also theoretisch war alles für dich perfekt vorbereitet. Also du hattest ein Trikot, du hattest Leute, die dich auf die Startliste setzen. Und dann ist doch nicht so ganz so gut da gelaufen.
Genau, dann ist es überhaupt nicht so gut gelaufen. Also theoretisch hätte ich die Challenge Cape Town ja gewonnen. Das weiß ja jeder. Und, ich war echt fit, aber ich bin dann montags nachmittags in Kapstadt weggeflogen, montags abends nach Frankfurt über Nacht. Dann hatte ich 1,5 Stunden Aufenthalt. Da habe ich meine Frau aufgegabelt. Die ist in der Zwischenzeit, hat gesagt, dann komme ich halt mit in die Staaten, dass du da nicht ganz alleine bist. Dann sind wir von Frankfurt nach L.A. geflogen und dann mit dem Auto nochmal 6 Stunden nach Las Vegas. Mhm. Ja, und allein das war eigentlich schon so, das stellt einen ziemlich auf so im Nachhinein. Ne? Also man kommt halt aus einer recht intensiven Trainingsphase, war natürlich alles sehr aufregend, vor allem mit den ganzen Umbuchungen, und es findet das Rennen jetzt statt und lässt die DTU mich da starten und ja, nein. Man ist da erstmal in so einem Tunnel und lässt das so alles über sich ergehen, und man will einfach zu dem Rennen und da einfach eine Leistung zeigen. Ja, aber ich einfach so 2 Interkontinentalflüge innerhalb von 40 Stunden, das reicht eigentlich schon als Wettkampf, ne, so im Nachhinein. Also ich bin dann schon ziemlich gerädert da in Las Vegas angekommen und ich kam ja aus dem südafrikanischen Frühling sozusagen, war ich Wärme gewöhnt und war davon ausgegangen, dass in Las Vegas, auch wenn es November war, ein heißes Rennen im wahrsten Sinne des Wortes abgeht. Ja, und dann bin ich da morgens irgendwie so total jetlaggt in dem Hotel aufgewacht und wollte mich mal so ein bisschen locker laufen nach der ganzen Reiserei. Dann gehe ich da vor die Tür und dann waren es da irgendwie umgerechnet 3-4 Grad oder so über 0. Und da habe ich gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Ne? Ich hatte doch gar keine so richtigen Klamotten dann mit, also keine Radhandschuhe, keine langen Sachen und so. Ich kam halt so aus Südafrika. Naja, dann haben wir halt noch die letzten 3 Tage da mit Wettkampfbesprechungen und mal kurz die Strecke angucken und so weiter verbracht. Aber so richtig, ich war halt total müde von der ganzen Fliegerei und so.
Aber da lag auch Schnee irgendwo, oder?
Das kam dann erst. Das kam dann in der.
Ach so, der Schnee kam erst. Ja, das blüht uns ja vielleicht dieses Jahr auch noch, dass wir irgendeinen Triathlon irgendwo machen, wo dann auch gegebenenfalls mal Schnee fällt.
Ja, das könnte durchaus sein. Also es war dann wirklich so, dass in der die vorletzte Nacht vor dem Rennen, da waren wohl in den Bergen dort um Las Vegas rum, da waren wohl schon Schneefälle angekündigt. Und dann war diese Wettkampfbesprechung für die Profis, wurde das nochmal alles erklärt, wie Triathlon funktioniert und so weiter. Und dann hatte ein Mädel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, es war eine Italienerin, glaube ich, die hatte dann gefragt, was denn ist, wenn das Schwimmen ausfällt? Da haben wir alle Tränen gelacht. Ne? So, was ist das für eine Frage? Ne? Das Schwimmen fällt aus, ist doch total absurd. Ich war doch gerade noch in dem Pool drin. Es ist super Wasser, alles prima. Wir starten doch in 20 Stunden. Wo ist denn das Problem? Ja, dann wussten die Moderatoren und das Wettkampfgericht selber nicht so genau, wie sie darauf reagieren sollten. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Info wir dann da rausgegangen sind. Aber also diese Frage war so absurd, dass man die auch gar nicht so richtig ernst genommen hat. Und dann machst du halt so deine Vorwettkampfroutine und stehst dann mitten in der Nacht dann auf, fährst dann hin zum Wettkampfort und vor dem Parkplatz schon so eine etwas kleinere Schlange und die Ordner haben da uns zum Parkingspot geleitet und dann hörte man schon so die ersten Gerüchte, so ja, Swim ist cancelled. Ich so, was? Wobei ich sagen muss, es war schon kalt. Ne? Es war echt richtig kalt, knapp über null. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass das Schwimmen gestrichen wurde aufgrund der Kälte. Ein Duathlon gab es auch nicht, weil die zweite Wechselzone in einem anderen Stadtteil war, sodass die meisten Leute, die ja zum Triathlon fahren, ja ihre Wettkampfschuhe schon eingetütet haben. Die lagen halt ganz woanders. Ja, und dann war halt die kurzfristige Entscheidung da von dem Organisator, dass es einen Jagdstart gibt mit dem Rad. Ja, und das war dann alles ziemlich improvisiert. Ein paar Amis hatten dann doch tatsächlich Rollen irgendwie aufgetrieben, aber für Gäste jetzt war das natürlich, standst du halt da mit einer Schwimmbrille und ja, wolltest ja Triathlon machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also die ganze Vorbereitung und das Wetter, das hat mich dann so aufgestellt, dass ich schon nach 60 Kilometern am Radfahren echt nicht mehr wusste, ob ich überhaupt ans Ziel komme. Und ich habe das dann auch irgendwie zu Ende gewirkt. Bin dann, ich weiß es gar nicht, 17. oder so geworden. 17. Profi.
Ich habe mir das Ergebnis, um ehrlich zu sein, gar nicht notiert, weil das hört sich natürlich heute, aus heutiger Sicht ist das eine gute Geschichte, die man gut erzählen kann. In dem Moment bestimmt ziemlich bitter, gerade wenn das halt das letzte Profirennen ist. Und bei der ITU gab es ja dann in der Folge auch noch, ich weiß nicht, wie viele WMs die veranstaltet haben in der Folge, wo das Schwimmen irgendwie nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Einfach wegen des Termins oft. Also es war auch irgendwann mal in Schweden, weiß ich, wo das Schwimmen mindestens gekürzt worden ist. Und auch halt so spät im Jahr, wo man eigentlich im Vorhinein schon sagen muss, ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Naja, da hätte es vielleicht funktionieren können.
Ja, hätte, Fahrradkette. Das war natürlich schon eine riesen Enttäuschung. Also ich war da schon, also wie gesagt, ich war ja echt sehr fit und hätte mir jetzt so, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen, aber ich wollte da schon mindestens eine Top 5. Ne? Der Jordan Rapp hat gewonnen später.
Ich glaube, Michael Rellert war auf jeden Fall auch noch am Start und war so Sechster oder so.
Genau.
Also es war ja, jetzt schon nicht so total schlecht besetzt.
Kälte, ne? Ja, es war schon gut. Aber ich habe da halt, mich hat es halt total aufgestellt und ja, das war dann so ein bisschen bitteres Ende. Aber letztendlich eigentlich auch, ja, ich will nicht sagen Glück und Unglück gehabt. Ich habe dann da eine Gastfamilie in St. George, die ich von dem Wettkampf kenne. Die haben uns danach eine Woche da wieder so ein bisschen aufgepäppelt und die Moral da wieder gehoben. Und ja, am Ende war das dann halt auch so eine recht lehrreiche Geschichte, wo ich einfach gesagt habe, das reicht jetzt halt auch mit diesem Profileben, weil das auch mal so knallhart gezeigt hat, wie viel man einfach in den Sport reinsteckt. Also das war halt auch finanziell so ein bisschen, also die WM war ja in Las Vegas und das war wirklich so all in, ne? Also hab halt ja alles, also viel Geld für Flüge und für Hotel und alles ausgegeben und ja, nichts mit rausgenommen, ne, aus der ganzen Geschichte. Das ist so ein Businessmodell, das kannst du halt nicht jedes Jahr fahren, so eine Nummer. Das ist so ein bisschen wie, du hast es in einem anderen Podcast schon mal thematisiert mit dem Hawaii-Start, ne? Also, wer nach Hawaii fährt und nicht unter die ersten 10 kommt, für den ist das Hobby. Ja, das ist dann eine Urlaubsreise. Das ist auch völlig okay. Kann man machen. Aber wenn man davon leben muss, ist es halt vielleicht betriebswirtschaftlich cleverer, irgendeinen anderen Wettkampf zu machen. Und ja, letztendlich war das so für mich ein bisschen leichter mit so einem Misserfolg. Ich habe dann, glaube ich, am 1. Dezember habe ich wieder angefangen in der Firma Vollzeit. Und wenn ich die Challenge Cape Town gewonnen hätte, dann hätte man ja vielleicht wieder auf irgendwelche dummen Gedanken kommen können und gesagt, ja, mit dem Triathlon, das ist ja vielleicht doch nochmal was, das mache ich nochmal 3-4 Jahre. Ja, und dann wäre auch, ich sag mal, im Berufsleben der Zug so ein bisschen abgefahren gewesen. Ne? Und es war schon immer ein bisschen der Plan, dass ich... Also ich habe nichts gegen Rad- oder Sportgeschäfte, aber ich wollte schon immer irgendwie in dem arbeiten, später mal, was ich auch gelernt habe. Und so hat sich das, glaube ich, ganz glücklich gefügt.
Dass man quasi nicht mit einem weinenden Auge dann noch zurückblickt.
Ja, genau. Also wenn ich quasi die Challenge Cape Town da, wenn ich die gewonnen hätte, dann hätte man ja wahrscheinlich gesagt, Mensch, das mit dem Triathlon, das ist so toll alles. Und ich mache das jetzt nochmal 2-3 Jahre. Und dann geht aber in der Wirtschaft eben auch der Punk ab sozusagen. Und man verliert dann da eben den Anschluss und muss sich dann wahrscheinlich nach der sportlichen Laufbahn irgendeine Alternative suchen. Ne? Und das ist dann... Mit Mitte 30, mit Familie, muss man dann auch irgendwann mal aufs richtige Pferd setzen. Und ich hatte echt eine lange, intensive Zeit in dem Sport oder betreibe den ja immer noch. Aber ich glaube, gerade so der Triathlon-Sport ist voll mit Leuten, oder nicht voll mit Leuten, aber es gibt viele, die so als Lebenskünstler dann sich Mitte 40 dann wiederfinden, in irgendeinem Radladen jobben. Und wenn die das glücklich macht, dann um Gottes Willen, dann sollen die das auch machen. Das will ich gar nicht jetzt irgendwie bewerten. Aber für mich persönlich war irgendwie immer klar, das ist jetzt nicht so die Zukunft, die ich für mich und vor allen Dingen auch für meine Familie sehe. Und da muss man einfach sagen, dass man in der Wirtschaft da ein etwas gesicherteres Einkommen und Auskommen hat. Das sieht man ja jetzt auch gerade in der Phase, eine Corona-Phase auch wieder, dass wenn es halt keine Rennen gibt, dann gibt es halt keine Sponsorenprämien und keine Startgelder. Und da wird es diesen Sommer leider Gottes, denke ich, einige B- und C- und D-Profis geben, die haben letzten Herbst ihr letztes Rennen gemacht.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass für die Großen für die großen Jungs wird halt immer noch irgendwas veranstaltet, oder Frodo hat es auch halt selber in die Hand genommen und selber was veranstaltet, aber dass quasi die großen Jungs und großen Mädchen überleben, dafür nehmen quasi auch die, da gehen auch die Medien quasi ein eigenes Risiko ein, aber dass so Leute wie ich quasi sich halt auch für Hawaii irgendwie noch qualifizieren müssen, also jetzt ohne, dass ich mich jetzt als C-Profi sehe, aber so
ja, sicher nicht
mal A plus oder sowas, ne?
A plus.
Ja, also A plus wäre ja auch besser als A, ne? Sagen wir mal B plus.
Ja, okay.
Das ist schon so, dass halt ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das mit der Hawaii-Quali läuft und dass das für mich halt schon wichtig ist, dass das funktioniert, ne? Und dadurch, dass ich halt letztes Jahr halt quasi kein Ergebnis auf Hawaii hatte, wird sicherlich auch nicht so sein, dass ich mich da automatisch qualifiziere, aber sollte ein Rennen sein dieses Jahr, glaube ich halt schon, dass ich die Fähigkeit habe, mich da auch zu qualifizieren. Und von daher werde ich damit auch irgendwie überleben können. Aber ganz klar, für Leute, die da so auf dem Sprung sind, ist das sicherlich im Moment eine harte Zeit. Kommen wir mal zu einem schöneren Thema. Und zwar, kannst du dich an unser erstes Treffen erinnern? Also was ist quasi deine erste Erinnerung, die du mit mir verbindest?
Die erste so richtig bleibende Erinnerung, also an die ich mich eben auch, wie man sagt, erinnern kann, war unter anderem eben schon eingangs erwähnte Radfahrt, wo mir der Peter gesagt hat, hier, da ist ein Neuer im Stall, ja, der trainiert jetzt mit uns, das ist der Boris. Und dann sind wir halt, ja, wie das so Mallorca-Standard ist, 10 Uhr geht's los. Der Boris ist ja auch immer pünktlich. So halt losgerollt und dann hast du halt erstmal nicht groß hast gesagt, ja, ich bin der Boris. Und ich gesagt, ja, super. Und dann war halt erstmal 3,5 Stunden Funkstille. Und die Campgäste in dem Fall, also bei Peter läuft es ja immer so, dass es da so verschiedene Trainingskategorien gibt, Trainingsgruppen, die eben unterschiedliche Leistungsklassen haben. Und die Ambitionierten und Schnellen, die fahren halt dann immer bei einem Profi von Peter mit und begleiten quasi das Training von Peters Athleten. Und das ist natürlich schön, dann muss man nicht immer so alleine fahren. Und die Leute freuen sich über Windschatten und ein paar Lagerfeuergeschichten. Und ja, dann warst du auch mit und wie gesagt, dann war erstmal lange Zeit Funkstille und ich habe gedacht, ja, das ist doch ein ganz, ganz ruhiger Vertreter. Und dann das andere bleibende Erlebnis ist eine Laufeinheit gewesen, wo wir auch natürlich mehr oder weniger wortlos erstmal zum Ort des Geschehens getrabt sind. Das war dahinter Kalaratjada auf so einem Feldweg. Ich glaube, Peter hatte sich wieder vertan mit dem Wochentag, die Bahn war gesperrt oder so. Das kommt ja schon mal vor. Also nach dem Bahntraining. Ach nee, Bahn ist nicht ist Fußballturnier auf Bahn. Wir können nicht Bahntraining machen. So ist das halt auf Mallorca. Und da sind wir auf irgendeinem Feldweg gelandet. Peter ist auch immer so also gut im Improvisieren. Also an Belastung mangelt es am Ende des Tages nie. Und am Ende ist es auch egal, ob man auf dieser Betonbahn da läuft, in Kalaratjada oder auf dem Feldweg. Da sind wir irgendwie, ich weiß nicht, wir sind irgendwie 5x200 und 3x1000 und nochmal 200. Irgend so eine Kombination haben wir gemacht. Und dann bist du die 200er gelaufen. Ich weiß die Zeiten nicht mehr. Das waren ja auch so spanische 200 Meter. Auf jeden Fall, du hast uns, glaube ich, auf den 200 Metern 20 Meter abgenommen oder so. Es war schon echt krass schnell. Und dann habe ich halt gefragt, sag mal, Boris, wieso läufst du so schnell? Was hast du denn eigentlich für eine Bestzeit über 10? So, ne? Das war so gefühlt, habe ich gedacht, der muss doch irgendwie flache 30 Minuten laufen, wenn er 200er rennt in, keine Ahnung, 28 Sekunden oder so. Und da hast du irgendwie gesagt, 35 Minuten oder so, weil du im Winter irgendwie bei, wahrscheinlich bei Schnee oder so und Eis irgendwo in Montabaur mal über den Acker gelaufen bist oder so. Ich weiß nicht genau. Das war irgendwie dein letzter oder vielleicht war es auch dein erster und einziger offizieller Zehner, den du überhaupt gelaufen bist. Weiß ich gar nicht. Machst du so Volksläufe?
Also ich habe es ist tatsächlich die Zeit, die heute noch steht. Also ich habe 2 Volksläufe gemacht. Und bei dem einen das war mein erster Volkslauf. Ich weiß nicht, ob das muss irgendwie relativ zu Beginn meiner Triathlon-Karriere gewesen sein oder vielleicht sogar noch vor der Triathlon-Zeit. Den habe ich gewonnen in 37 irgendwas. Das war aber halt auch so eine Strecke mit 200 Höhenmeter. Und dann habe ich nochmal einen flachen gemacht. Das war dann irgendwann im Winter und da bin ich 35 Minuten gelaufen, wie du sagst. Und das ist die Zeit, die heute zumindest mal bei so reinen Laufveranstaltungen immer noch steht. Also das ist... Also bin ich im Triathlon schon schneller gelaufen, obwohl man da nicht weiß, ob die Streckenlänge stimmt. Aber hin und wieder kann man das ja mal nachmessen. Und an diese Bahneinheiten, Anführungszeichen, erinnere ich mich auch noch, weil da war nämlich auch Lothar Leder dabei. Und Peter hat ihm halt erzählt, wir machen, ich weiß jetzt nicht genau, Berganläufe oder Bergabläufe. Ne? Und wir haben halt genau das Gegenteil gemacht. Also ich glaube, es sollten Bergabläufe sein und wir haben Berganläufe gemacht. Und ja. Da war natürlich auch gute Stimmung.
Ja, genau. Das kam noch so dazu, diese der ganzen, ich will nicht sagen, aufgeheizten Stimmung, aber es war halt schon eine sehr kompetitive Truppe da, sag ich mal. Lothar hatte da ja auch nochmal ein gutes Jahr. Ich weiß gar nicht, ist er da 40 geworden oder so. Der war nicht unfit in dem Jahr. Deswegen war er auch bei Peter nochmal mit im Camp. Und jetzt kam da so ein Typ aus dem Westerwald irgendwie mit einer 35er Bestzeit, der uns da alle echt die Beine lang zieht. Und das hat dem Lothar gar nicht geschmeckt. Da kann ich jetzt so, dass er jetzt kann ich mich da auch wieder dran erinnern, dass der da so ein bisschen steil gegangen ist und dem Peter dann da. Ja, was machen wir denn jetzt hier eigentlich für ein Training und was soll der ganze Scheiß? Und
ja, es war auf jeden Fall so, dass ich mich hinten raus halt nicht mehr getraut habe, vor dem Lothar oben anzukommen, weil der so angepisst war. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, das riskiere ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich halt oben raus halt ein bisschen rausgenommen. Ich erzähle mal die erste Verbindung, die mir so einfällt. Und das war sehr wahrscheinlich in demselben Jahr. Oder eventuell ein Jahr früher, aber ich denke, es war in demselben Jahr. Und zwar natürlich Sauerland-Team-Trainingslager. Und da kam ich halt hin und ich war krank. Also ich kam von zu Hause, war krank. Und da gab es halt 5 Gruppen dann, in die man so eingeteilt werden konnte. Und in allen Gruppen standen halt so 10 bis 15 Leute unten drunter, die da in den Gruppen waren. Und da gab es eine Gruppe, da gab es nur 3. Und da stand oben drüber, war dann dein Bild. Das war dann natürlich so mein Sehnsuchtsort. Also da wollte ich hin, aber ich war natürlich auch krank. Also musste ich erstmal mit dem Dietmar mitfahren. Ne? Und ja. Dann stand ich halt dann da beim Treffen und du hast ja gesagt, dass ich üblicherweise pünktlich bin. Und du kamst dann halt immer ganz locker so eine Minute vor der Abfahrt angerollt und hattest auch eigentlich alles, was ich damals auch wollte. Also ein Rad, das zu meinem Trikot passt. Und so weiter, ne? Also war es halt dann schon so stylmäßig ganz weit vorne dabei. Und ich glaube, du musst auch das eins der wenigen Apartments gehabt haben, wo man aus dem Apartment zum Treffpunkt rollen konnte. Also bist auch nicht also kamst du nicht zu Fuß, sondern bist halt schon zum Treffpunkt hingerollt. Und das war halt alles, was ich die Jahre danach auch haben wollte. Tja. Und meine erste Erfahrung aus dem Training ist, dass du, ich weiß nicht, was das Erste, was du zu meinem Material gesagt hast, oder zumindest mal das, was bei mir hängen blieb, dass du dich immer über mein 3-fach Kettenblatt vorne lustig gemacht hast. Und dann sind wir auf der vielleicht ersten oder dritten gemeinsamen Ausfahrt den Schweineberg bei Kilometer 20 runter und da hatte ich dann einen Platten und da hast du dann gesagt, Junge, du brauchst unbedingt mal anständiges Material.
Ja, genau. An das Kettenblatt kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war Ja, also ich finde, das geht halt gar nicht. Ne? Dreifach Kettenblatt auf der Straße, das ist so wie Knielinge. Ne? Also irgendwie ja, schlimmer noch eigentlich. Und es war halt so krass, weil du hattest da ja auch schon ein gutes Rennen. In, ich glaube, so die Referenz damals war, du kamst, glaube ich, mit einem fünften Platz aus Wiesbaden. Das war so, ich glaube, so der erste, dein erstes Leuchtturmrennen sozusagen. Und ja, da gibt es ja viele Amateure, die sind schon ganz anders aufgestellt, materialmäßig. Und ja, du hast ja da auch schon super trainiert mit so einer Gurke, ne? Und das war halt immer ein lustiges Bild, weil ich hatte natürlich damals dann das Glück, dass ich da von Stevens so ein Rundum-Sorglos-Paket hatte. Natürlich, wie du schon erwähntest, das sieht dann natürlich auf dem Hotelparkplatz dann auch immer dementsprechend vernünftig aus, und so alles Ton in Ton ist. Ja, und dann und fährt da einer halt mit einem Dreifachkettenblatt und durchgefahrenen Reifen. Und so kam das, glaube ich, zu dem Spruch, dass du mal einen Ausrüster brauchst. Und ich glaube, jetzt hast du es aber ganz gut angetroffen, würde ich mal behaupten.
Ja, das hat sich dann später zum Glück noch ergeben. Obwohl ich immer noch Verfechter davon bin, dass dieses Dreifachkettenblatt damals genau für mich die richtige Wahl war, weil ich bin halt mit dem Rad halt nun mal auch Rennen gefahren und auch über Alpenpässe. Und wenn du halt nur ein Rad hast, also ein zweites halt noch mit dem Rad mit der Dreifachschaltung habe ich quasi auch meinen ersten Triathlon gewonnen. Das war ein kleiner Sprint-Triathlon. Aber danach habe ich mir halt erst ein Triathlonrad gekauft und mit meinem Trainingsrad sozusagen, da brauchte ich halt für alles ordentliche Übersetzung. Und naja, fahr mal einen Alpenpass mit einer Standardkurbel hoch. Also jetzt vielleicht, aber damals, weiß nicht.
Ja, so hat halt jedes Rad so seinen Zweck. Genau, aber ja, wo du das sagtest mit dem Dreifachkettenblatt, das bleibt auch, das ist auch noch eine bleibende Erinnerung aus Mallorca.
Und was ich eigentlich jetzt mittlerweile viel bemerkenswerter finde, ist, dass man bei dir halt sieht, dass du halt den Sport richtig liebst. Also, dass du das quasi nach deiner Karriere quasi immer noch Triathlon, Ausdauersport weitermachst und auch immer noch Wettkämpfe. Also, das ist ja auch immer die Frage, klar, der eine oder andere gondelt noch durch die Gegend oder macht so Trainingsausfahrten, aber bei dir ist tatsächlich noch so, du machst Wettkämpfe und hast dann bei dieser Swim-Run-Serie mitgemacht, war es in Embrun. Das ist übrigens das erste Triathlon-Rennen, also das größere Triathlon-Rennen, was jetzt wohl stattfinden soll. Ne? Also,
ja,
ist auch so ein Highlight, was man mal gemacht haben sollte.
Ja, so für mich, ich mache den Sport ja echt schon sehr lange. Wie du am Anfang mal gesagt hast, bin ja erst durch diese Bundesliga-Schule gegangen. Aber da, ich glaube, wir haben ein ähnliches, wie sagt man so schön, Stärke-Schwäche-Profil. Also, da ich jetzt kein 16-Minuten-Schwimmer bin, war es auch schnell klar, dass ich in der Bundesliga nicht die erste Radgruppe da erreiche. Also, es war immer so ein Hinterherfahren, Hinterherlaufen. Das war eine total coole Zeit, weil wir auch hier in Lemgo so eine schlagkräftige Truppe hatten mit Athleten, die dann auch später auf der Langdistanz noch recht für Furore gesorgt haben. Also, Mike Telsic war ja ein jahrelanger Trainingspartner. Es war dann immer lange die Frage, machen wir jetzt BWL-Vorlesung oder gehen Radfahren? Das war dann meistens immer Radfahren. Ja, aber es ist einfach cool, wenn du im gleichen Wohnort so Leute hast, die eben für so einen Sport einfach brennen und dann halt eben für einen gewissen Zeitraum andere Sachen eben für nicht so wichtig erachten. Das war echt eine coole Zeit. Also wir haben hier mit einer Trainingsgruppe den Winter über einem 16-2-Drittel-Meter-Becken trainiert. Dreimal die Woche irgendwie 5-6 Kilometer da drüben.
Das ist ja quasi wie eine Dreifachkurbel.
Ja, genau. Das machst du halt nicht, weil du nichts Besseres zu tun hast, sondern weil du einfach Bock drauf hast und weil du für den Sport brennst. Und da bin ich ein bisschen froh, dass ich mir eben durch diese ja Profi- und Leistungssportzeit, dass ich da nie irgendwie verbrannt bin und irgendwie man sieht den einen oder anderen, der macht halt gar nichts mehr. Ne? Und zwar halte ich das halt auch, ich finde mich für gesund. Und dann frage ich mich immer, was haben die Leute eigentlich 10 Jahre lang den Großteil ihrer Wachzeit gemacht, wenn sie das eigentlich gar nicht so richtig mögen. Und das Tolle ist ja, dass man auch relativ schnell feststellt, dass man, nur weil man jetzt nur noch ein Drittel von dem trainiert, braucht man jetzt nicht doppelt so lange für eine Langdistanz oder für einen Triathlon. Also man hat, das ist dann so eine Erkenntnis, die kommt dann auch oft erst so nach der, ich sag mal, aktiven Karriere, wenn man davon sprechen kann. Aber du machst halt 90% des Trainings, machst du ja eigentlich nur für die letzten 5% deiner Leistungsfähigkeit. Und der Rest ist eigentlich so ein bisschen Bewegen und ich will nicht sagen Gesundheitssport, aber du kommst halt doch mit relativ wenig Aufwand, kannst du dich eben fit halten und einfach Teil von dem ganzen Triathlon-Zirkus noch bleiben.
Ja, und das sieht man ja auch, dass du quasi nach deiner richtigen Profikarriere, nach 10 Starts in Bonn, da noch den Sieg geholt hast als 2013. Das ist auch sowas, was sicherlich immer irgendwie in Erinnerung behalten werde, dass du dann quasi als Amateur sozusagen die ganzen Profis da nochmal verschaukelt hast. Im Duathlon, was dir jetzt auch nicht unbedingt liegt.
Genau, ja, eigentlich dadurch, dass ich kein Top-Schwimmer bin, müsste man eigentlich denken, Duathlon ist super. Aber beim Duathlon ist halt das Problem, dass meistens beim ersten Lauf so brutal schnell gelaufen wird, dass man da eigentlich danach aufhören könnte, nach dem ersten Zehner. Aber es ist lustig, dass du das ansprichst. Also Bonn ist auch so ein Highlight irgendwie in meinem Triathlon-Leben. Das ist so der erste Wettkampf, bei dem ich, den ich aktiv als Zuschauer gesehen habe. Das war noch vor dem Start bei dem besagten Triathlon, wo ich disqualifiziert wurde. Das war halt 91 in Bonn. Da wurde auch schon im Rhein geschwommen. Da waren halt hier Mark Allen hatte man da eingekauft und Jürgen Zeck und so. Also so die Großen der Anfangszeit. Und deswegen habe ich zu dem Rennen so eine recht besondere Beziehung. Und ich habe früher auch im Rheinland gewohnt. Und wenn ich nicht nach Ostwestfalen gezogen wäre, wäre ich wahrscheinlich da auch Vereinsmitglied jetzt in Bonn und würde da irgendwie vielleicht das mit organisieren oder so, keine Ahnung. Also es ist ein Rennen, das fasziniert mich einfach. Gibt es auch schon lange. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder gibt. Es wäre jetzt vor 2 Wochen die 30. Ausgabe gewesen. Und ich wollte das immer mal gewinnen. Und das ist halt auch so ein Profi-Ding. Oft so, wenn man Sachen zu sehr will, dann funktioniert das manchmal nicht. Also ich bin da so oft hingefahren. Ich glaube, ich habe da 17 oder 18 Starts im Rhein. Ich weiß nicht mehr. Und ich war da Dritter, ich war Vierter. Ich war, glaube ich, 5-mal Vierter oder so. Also echt schon eigentlich frustrierend oft. 5., 6., alles. Aber es hat halt nie irgendwie geklappt. Und dann gab es halt 2013 dieses Rennen, wo ich dann früher auch Elternzeit hatte, das muss man auch dabei sagen. Also es war dann nicht nur so, die Elternzeit habe ich natürlich beim Peter auf Mallorca verbracht, schon mit Family und so. Aber ich glaube, irgendwo habe ich mal geschrieben, dass halt irgendwie 6 Stunden Radfahren immer noch besser ist für die Fitness und die Familie als 9 Stunden Büro. Und das war so 2013 so ein bisschen der Fahrplan. Da war ich halt schon wieder recht fit und man kommt da dann auch so Muscle Memory und wie das alles heißt, man kommt da relativ schnell wieder auf ein gutes Niveau. Ja, und dann hatte ich halt auch einen guten Tag, wo ich da so ein paar Hochkaräter dann nochmal versägen konnte. Und klar, das ist natürlich auch ein schöner Moment, den man so mitnimmt aus der Zeit.
Ja, und im gleichen Jahr hast du dann auch noch deinen Rekord auf Sacalobra aufgestellt, ne? Also unter 30 Minuten, das ist dir auch nur in diesem Jahr geglückt, oder? Oder ist dir das mehrmals geglückt? Bist du mehrmals Sacalobra unter 30?
Ja, das ist halt auch so ein Peter-Sauerland-Klassiker.
Nein, das ist eigentlich kein Peter Sauerland-Klassiker, weil ich habe den nämlich gefragt und der hat mir gesagt, du wolltest unbedingt immer Sacalobra fahren. Einmal im Jahr, um zu testen, ob du in Form bist.
Ja, das ist ja interessant. Er hat mich da
weil ich bin nämlich in meinem Leben nur bisher genau zweimal Sacalobra gefahren. Oder, also ich weiß es gar nicht. Also einmal oder zweimal überhaupt. Also genau, ich wollte zweimal und bei dem einen Mal war die Strecke gesperrt.
Ah, okay.
Und meine Bestzeit liegt bei irgendwas um 32 Minuten. Damit kriegt man heute noch nicht mal den Kuhkomm, der von Emma Pooley gehalten wird. Das ist bei 31,46. Und den Komm hält Ian Boswell mit 25,39. Und du hast aber halt auch geschafft, unter 30 Minuten zu bleiben. Und das ist halt quasi so eine Schallmauer. Quasi wie die 8 Stunden.
Ja, kann man schon so sagen. Ja, es, ja ich glaube, 8 Stunden ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ja, ich fahre halt gerne in die Berge und so ein 200er Training muss halt im Frühjahr irgendwie in so einem Trainingslager auch mal sein, finde ich. Also nicht jeden Tag, aber man kann das mal machen. Und dann finde ich es halt landschaftlich schöner und dann doch vom Trainingseffekt her ehrlicher, wenn man so einen Testberg hat. Und Sacalobra ist halt auch landschaftlich echt ein Highlight. Die Abfahrt ist super, wenn man die Zeit ein bisschen gut timet mit den Bussen. Also ich bin da schon oft hochgefahren. Ich weiß gar nicht genau. Also bestimmt 10, 12, 13 Mal in Summe. Dann kennt man den Anstieg halt auch so ein bisschen. Und ich habe das dann immer so nach 2, 3 Wochen Camp habe ich das dann immer genutzt als Stufentest. Ne? Also du kannst ja nicht bescheißen an so einem Berg mit Rückenwind oder so, sondern du musst halt hochfahren. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, dass ich so die 30 Minuten, dass ich das packen kann. Ich hatte auch mal irgendwie so 31, 32 Minuten. Und dann habe ich gedacht, na, das muss ja wirklich sein irgendwie. Und da muss ich auch sagen, diese 30 Minuten, das habe ich dann nach oben immer so ein bisschen generalstabsmäßig geplant, dass ich zum Beispiel die Radflaschen, die habe ich oben hinter einen Stein gelegt, weil die 1,5 Kilo wollte ich natürlich nicht mit hochschleppen, was übrigens rein rechnerisch, glaube ich, 20 Sekunden ausmacht.
Aber das hätte trotzdem gereicht, ne?
Ja, ich glaube einmal aber nicht. Ich glaube, ich hatte mal... ich habe dann so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen und so bei gutem Wetter die Windweste dann halt oben gelassen und Radflaschen und die Banane für die Rückfahrt und so, die brauche ich da unten auch nicht. Und das war dann immer so ein bisschen, das war immer ein ganz guter Test.
Ja, das waren noch die Zeiten, bevor es Strava quasi gab. Und du bist ja diese letzte Woche dann zum Brocken gefahren und das war quasi dann auch das, was momentan, also eigentlich ist das ja quasi schon out, weil das hat eigentlich jeder vor 2 Monaten gemacht, so ein 300er plus. Jetzt ist ja quasi Everesting eher das neue Ding, also ohne Everesting ist man auch nichts mehr. Aber da sieht's bei dir eher schlecht aus in der Region, oder? Kann man irgendwo in Lemgo ein Everesting machen?
Ja, doch. Also es hat letztes Jahr bin ich 5, 6 Mal mit dem Basti Schönke zusammengefahren. Der hat letztes Jahr hier am Hermannsdenkmal, das ist so hier so der Hausberg, wo man auch übrigens gut die Form testen kann. Allerdings dauert es dann nur so 6, 7 Minuten, wenn man sich beeilt. Der ist da in Everesting gefahren. Och, wie oft ist er da hochgefahren? Ich glaube 180 Mal oder sowas.
Ja, okay. Auch schön.
Ist dann auch 250 Kilometer gefahren. Aber da muss ich sagen, das reizt mich so überhaupt gar nicht. Auch Everesting auf der Rolle gibt es ja auch. Deswegen war jetzt letzte Woche die Brockentour. Ich habe das natürlich verfolgt, so über Strava und Instagram und so. Dadurch, dass ihr Jungs jetzt hier alle nichts zu tun habt momentan, fahren halt alle, also so 300 ist das neue 200 dieses Jahr, ne? Habe ich so den Eindruck. So die langen Einheiten sind halt schon lang geworden, weil es keine Ironmans gibt momentan. Und Ja, der Brocken ist so ein bisschen, der ist halt erreichbar von hier aus. Ist schon weit, aber man kann man eben machen. Ist halt der höchste Berg, den es hier in Norddeutschland gibt, wenn man das nicht weiß. Und es war halt früher Grenzgebiet, konnte man halt früher gar nicht hochfahren. Das war ja noch eine Woche nach meinem Geburtstag und ich hatte meinem Vater dann ein Bild geschickt vom Gipfel. Also was heißt Gipfel? Das ist ja so eine Kuppe eigentlich. Aber hat ein Bild geschickt und der hatte dann so schön noch kommentiert und gesagt, ja Mensch, als du 78 geboren wurdest, da war da nicht dran zu denken. Das war halt ein DDR-Gebiet, war halt ein militärisches Sicherheitsgebiet, weil da jede Menge Abhörtechnik auf diesem Berg war. Da war halt überhaupt nicht dran zu denken, dass man da mit dem Rad als Zivilist so an einem sonnigen Samstag hochfahren kann. Und ja, das setzt das halt auch nochmal so ein bisschen in Perspektive, wenn man sagt, Mensch, ist eigentlich schon cool, dass du da gesund und munter durch die Gegend fahren kannst und auf solche Berge fahren kannst. Und ja, deswegen macht man, also freue ich mich halt nach wie vor noch, dass ich so einen Sport machen kann.
Ja, ich denke, so Brocken ist halt schon, es ist halt über 1000 Meter hoch, das ist in Deutschland ja auch schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, man kann in Bayern ist der höchste Pass irgendwie 1400, den man tatsächlich fahren kann, was noch ein Pass ist. Aber in Deutschland kommt man sonst auch schwer wirklich hoch. Und da ist Brocken ja echt schon ein Ding. Ein Strava-Com, von dem habe ich am Anfang ja noch geredet, den hältst du heute noch. Und auf Mallorca ein Strava-Com zu halten, ist, glaube ich, das ist nicht ganz so einfach. Und zwar auf der Teststrecke von Peter nach Canyamel, 5 Kilometer. Wendepunktstrecke, die hat 21 Höhenmeter und da bist du in 55,8er Schnitt gefahren, sagt zumindest Strava. Und ich möchte dazu betonen, dass du den zumindest mal teilweise auch in meinem Windschatten gefahren bist. Und das
ja,
gilt
wollte
ja
ich gerade sagen, da musst du doch dabei gewesen sein.
Ja.
Dann werde ich mich da noch markieren, dass ich mit Boris Stein gefahren bin. Weil da wär, hätte ich jetzt auch gesagt, da war ich dabei, da warst du noch nicht bei Strava.
Ja, genau.
Aber die ist auch schlecht geworden, die Teststrecke. Der Asphalt ist.
Ja, ich glaube, man kann den Rekord quasi nicht mehr brechen, weil die Straße so schlecht ist, ja.
Ja, geil, ne? Ja, braucht man jetzt irgendein Gravelbike mittlerweile für alles.
Ich habe ja auch im Einleitung schon gesagt, dass du mir Radfahren quasi beigebracht hast. Was denkst du denn, was bei mir so hängen geblieben ist?
Das ist eine gute Frage. Die hätte ich auch gestellt, was so, was ich dir habe beibringen können. Das würde mich mal interessieren. Also da fällt mir nämlich jetzt spontan nichts ein.
Naja, das eine hat mit, wir fangen mal mit dem ersten an, das hat jetzt mit Radfahren weniger zu tun, aber so mit dem Profileben. Und zwar verlasse das Haus zum Rennen nie ohne einen gemähten Rasen. das habe ich mir auf jeden Fall sehr zu Herzen genommen, aber mittlerweile habe ich das Rasenmähen an meinen Vater abgegeben, weil ich irgendwann nur noch vor den Rennen den Rasen gemäht habe und das war halt dann ein bisschen wenig. Dann war der mit meinem Rasen quasi nicht zufrieden und seitdem mäht der. Er muss mehr Rennen machen, muss wieder Bundesliga starten oder so. Dann halte ich nie an einem Café und mache hier so eine Riesenpause, sondern wenn, halte ich irgendwie an der Tankstelle am Supermarkt, kaufe mir irgendwas. Und da kann ich mich halt an deine Aussage erinnern, da esse ich aber lieber zu Hause einen Kuchen mit Tim, als mich hier irgendwo in der Pampa hinzusetzen und da eine große Pause zu machen. Und das ist heute immer noch so unter meinen Trainingskollegen so ein Ding. Ja, warum halten wir dann jetzt nicht groß an? Und da denke ich mir immer, ich habe das jetzt hier auf 6 Stunden geplant oder so. Und da will ich auch nach 6 Stunden zu Hause sein. Da will ich nicht noch eine halbe Stunde irgendwo in einem Café sitzen.
Ja, genau. Also das ist, ich trinke natürlich auch gerne Kaffee jetzt, gerade wenn ich, als ich jetzt die Jahre, ich sag mal, nach der ganz heißen Profizeit mit Peters, mit den Kunden letztendlich gefahren bin, dann natürlich muss man schon mal einen Kaffee Colletsche trinken und so, das gehört zu Mallorca dazu, aber wenn du das halt ständig machst, das ist halt ruckzuck, verbummelst du da den halben Tag und dann bist du irgendwie 5 Stunden hast du das Hotel verlassen und bist aber nur 3 Stunden Rad gefahren. Und da denke ich mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Du hast ja mittlerweile auch Familie. Und dann, wenn ich auf Malle war, war die Familie meistens immer mit, zumindest für einen großen Teil der Zeit. Und ja, ich finde es halt dann irgendwie schade, wenn man irgendwie da in einem Café sitzt und zu Hause sitzen die da und warten einen auf einen. Und die wollen ja natürlich auch noch irgendwie einen Kuchen essen oder ja, einfach die 2 Stunden zwischen Rad- und Schwimmtraining einfach noch mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und dann fand ich es halt immer irgendwie unschön, da in so Cafés rumzubummeln. So schön das auch manchmal ist. Also es gibt auch schöne Cafés. Aber letztendlich ist man, gerade wenn man da so ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, ja eben auch genau dafür auf der Insel oder im Trainingsgeschehen allgemein. Das muss ja nicht auf Mallorca sein. Und keine Pause ist so schön wie zu Hause, ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Taktik.
Ja, auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, der tatsächlich war es auch Trainings, war tatsächlich auch ein Benefit im Training bringt, war halt, dass du damals schon, und man hatte da halt kein Wattmesser, immer darauf geachtet hast, dass die Leistung gleichmäßig erbracht wird. Also wir wollen hier gleichmäßige Leistung fahren, keine gleichmäßige Geschwindigkeit, war so ein Wort, dass du den Leuten, die im Sauerland-Trainingslager dann dir zugeteilt worden, immer oft gesagt hast, und gerade so, wenn man nach Petra hochfährt, dieses Wellblech, wo dann über die Kurve, über die 200 Kuppen immer drüber gedrückt wurde und danach die Beine hochgenommen wurde, ja, Da bist du quasi an die Decke gegangen.
Ja, stimmt, das ist so ein, ich glaube, das macht vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Talent aus, aber also so ein bisschen Körpergefühl, das ist vielleicht, geht das vielen heute auch, das wollen wir vielleicht nicht groß philosophieren, dass früher alles besser war oder so, aber dadurch, dass halt heute jeder, wirklich jeder mit einem Wattmesser fährt, kann man das eigentlich sehr gut steuern, so gut wie noch nie und so günstig wie noch nie. Aber ich habe das halt im Radsport oder das Radfahren gelernt zu einer Zeit, wo ein SRM-System halt 5.000 Mark gekostet hat. Und da war halt nicht dran zu denken. Also musste ich das erstmal so lernen, wie man eben so ein Belastungsempfinden einfach entwickelt, ohne Technik. Und das ist definitiv möglich. Und ich glaube, ich habe da ein relativ gutes Körpergefühl, dass ich gerade, wenn ich auch über so Wellen fahre, einfach eine konstante Leistung bringen kann. Was das in Zahlen genau heißt, weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil ich nach wie vor so ein System nicht am Rad habe. Aber das ist halt genau das, was auch kaputt macht, ne? Im Training und im Wettkampf sowieso.
Ja, und also das ist halt auch was, worüber heute viele meiner Trainingskollegen fluchen, auch wenn jetzt alle quasi ein Wattmesser fahren und ich auch, dass ich halt oben auf dem Hügel meistens nicht aufhöre zu treten. Und da ich doch ein bisschen schwerer bin als die meisten und meine Aerodynamik halt schon noch ganz okay ist, also gerade auf dem Zeitfahrrad ist sie ziemlich gut, auf dem Straßenrad ist sie so mittel, ist halt bergab immer ziemlich schnell dann, ne? Also wird halt einfach mit 80 Kilo oder so, rollst du halt bergab einfach gut. Und da höre ich schon den einen oder anderen hinten schon mal fluchen. Okay, du hast ja schon gesagt, dass also Wattmesser ist so ein Ding, was sich quasi so verändert hat seit der Zeit. Ist denn noch irgend sowas in Erinnerung, wo du sagen würdest, das hat sich jetzt gravierend geändert, also jetzt so seitdem du quasi aufgehört hast? Das sind ja quasi so genau eine Generation auseinander. Wenn man fies sein will, warst du quasi in der unerfolgreichen Generation vor mir. Und ich habe halt dann davon profitiert, dass es Jan Frodeno gab und Patrick Lang und Kiene, die quasi jedes Jahr Hawaii gewonnen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an irgendwelchen Veränderungen liegt, aber was würdest du sagen, was so an so die eklatantesten Veränderungen in den letzten Jahren?
Ich denke, das meiste hat sich auch, da sind wir wieder beim Fahrrad, beim Schwimmen hat sich eigentlich erschreckenderweise, muss man sagen, überhaupt nichts getan. Vielleicht sogar im Gegenteil. Vor 10, 12 Jahren gab es immer noch so ein paar Freaks, die einfach 2 Minuten schneller geschwommen sind wie der Rest. Das gibt's heute nicht mehr. Also heute ist jeder schön konform, taktisch, clever, vorne mit in der ersten Gruppe in Anführungsstrichen. Es gibt keinen mehr, der da irgendwie auf so ein Selbstmordkommando loszieht und da, weiß ich nicht, 42 Minuten schwimmt im Kanal. Das hat es vor 20 Jahren eigentlich schon gegeben, mit Badehose. Wo halt richtig Frauen, was passiert oder? Ist. Ja, genau, das gab es, glaube ich, auch mal. Aber Ute Mückel, glaube ich, als Erste aus dem Wasser.
Und ich habe eher jetzt an Lucy Charles gedacht, aber...
Ja, okay. Stimmt. Ja, da muss ich Asche auf mein Haupt. Da beim Frauentriathlon ist vielleicht noch mal die Entwicklung ein bisschen eine andere. Da ist die Leistungsdichte aber auch nicht so hoch, was das Niveau nicht schmälert. Aber das verteilt sich da, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Und dann fällt so eine Lucy Charles natürlich, wenn die 3 Minuten schneller schwimmt als alle Männer, fällt das natürlich dann nochmal krasser auf. Aber generell, wo sich richtig was getan hat, ist halt auf dem Rad, das fängt mit den Anzügen an. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war doch das Jahr auch, wo du deutscher Meister geworden bist. Und da habe ich auch Bonn gewonnen. Da hatten wir diesen weißen Raketenanzug von Skinfit.
Ja.
Das war so eigentlich so das erste Jahr. Da habe ich danach irgendwie mit dem Semi getextet und er sagte so, ja, so ein Anzug, so eine Pelle, da ist mein Schneider auch schon mit beschäftigt, das kommt. Und mittlerweile ist das ja Standard, dass es eben diese aerodynamisch optimierten Anzüge gibt. Es fährt ja keiner mehr mit Top und Badehose. Und im Profibereich habe ich den Eindruck, dass nichts mehr ohne Windkanal geht. Jeder hat irgendwie mittlerweile, war auf der Bahn und war im Windkanal mit seinem Laufradsponsor. Das war vor 10, 12 Jahren, war noch absolutes ein Geheimtrick.
Ich habe bei dir gesehen, dass du quasi ein Bike-Fitting 2010 gemacht hast und das dann gepostet, ja, kann man mal machen, mehr oder weniger. Und ich glaube, jetzt gibt's quasi keinen mehr, der nicht einmal im Jahr zum Bikefitter rennt. Und ich denke, dass das halt quasi auch ein Schlüssel ist, warum die Radzeiten schon deutlich besser werden, weil der Körper ist ja nun mal der größte Widerstand. Und wenn man halt quasi so ein paar Hausaufgaben über Jahre mitkriegt, kann man da halt wirklich einiges verbessern. Das wäre quasi auch das, was ich quasi jedem mitgeben würde. Mach das einmal. Also es ist quasi auch, also es ist jetzt nicht im Vergleich zu allem, was im Triathlon, wie viel Triathlon so kostet, ist das halt nicht unglaublich teuer. Also kann man mit 100, 200 Euro schon dabei sein, ne?
Ja, das ist sicherlich, genau, das kommt noch dazu, dass es nicht nur schneller macht, sondern auch so ein bisschen Gesundheitsprophylaxe ist. Quasi je nachdem, wie man sich auf so einem Rad zusammenfaltet, ist das sicherlich hilfreich, da mal einen Außenstehenden drauf gucken zu lassen. Ob das jetzt 4-mal im Jahresverlauf sein muss mit allen 5 Rädern, die man hat, das muss jeder selber wissen. Aber da hat sich, gerade im Profibereich ist es eben auch völlig legitim und das gab es halt in der Form vor 10, 12 Jahren in der Breite noch nicht. Und was gerade so ein bisschen eine interessante Entwicklung nimmt, ist, finde ich, das Schuhwerk. Auch wenn sich das vielleicht in den Laufzeiten noch nicht so widerspiegelt, aber mittlerweile läuft halt jeder auf so ganz hochhackigen Schuhen. Da war man vor 10, 12 Jahren auch noch mit dieser Natural Running Philosophie unterwegs, so flach wie möglich, möglichst kaum Sprengung, ganz nah am Boden, ganz flexibel Sohle. Und wenn man jetzt ich habe auch einen Schuh von deinem Schuhausrüster mit dieser Carbonplatte, der ist ja eigentlich, die Sohle bewegt sich ja eigentlich gar nicht. Das ist ja so eine Feder, die man da unter den Schuhen hat, unter den Füßen. da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt, ob wir jetzt die nächsten 2-3 Jahre mehr Verletzungen sehen oder mal signifikant schnellere Laufzeiten. Da bin ich mal gespannt.
Wobei sich auf jeden Fall keine Sprengung, also wenig Sprengung hat sich ja eigentlich gehalten. Also ich schwur heute
trotzdem
deutlich weniger Sprengung. Ja. Also ich weiß, du hast mir damals den Mizuno-Vertrag mehr oder weniger ermöglicht. Also hast mich da ins Gespräch gebracht. Und da ist man teilweise noch, also ich glaube, das Mindeste waren 10 Millimeter, eher 14 Sprengung gelaufen. Und das ist halt heute nicht mehr so. Dann die letzte Frage meiner Seite. Du hast irgendwann mal so Rules of the Road rausgebracht. Die findet man heute noch, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ich bin ja der Meinung, jeder soll trainieren, wie er glücklich ist. Aber du hast ja auch schon gesagt, Dreifachkurbel geht nicht. Gibt es irgendwas, was du quasi der Generation heute noch mitgeben willst, was sagen wir, das ist wirklich ein No-Go? Oder sagst du, jeder soll glücklich werden, wie er will?
Es soll natürlich jeder glücklich werden, wie er will, gar keine Frage. Diese Rules of the Road sind auch eher aus so einem Lagerkoller entstanden. Auf Fuerteventura, glaube ich, war das mal. Weil es natürlich schon bei den Triathleten, und ich sage das jetzt so von außen quasi, die Triathleten in Anführungsstrichen, man sieht da manchmal gerade in den Trainingscamps so ganz wilde Kombinationen. Also was halt, denke ich, ich hoffe, ein No-Go bleibt in der Zukunft, ist ärmelloses Trikot und Armlinge. Das ist irgendwie verrückt. Knielinge sind auch grenzwertig. Also entweder ist es kalt, weil man eine lange Hose anziehen muss, oder Sonne scheint. Ja, das sind so die Dinger.
Ja, kurz nachdem ich den Podcast mit Björn aufgenommen habe zu den Knielingen, kamen die Knielinge auch bei Rick Zabel vor. Und der hat auch gesagt, als er quasi sein erstes Profijahr gehabt hat bei BMC, da hat er auch einmal Knielinge gehabt, so zum Streckenabfahren. Und da hätte jemand zu ihm gesagt, Rick, heute hast du alles richtig gemacht, ne? Auf diesen 5 cm Haut, die da gezeigt hast, da habe ich aber so geschwitzt heute. Da hast du echt Glück, dass du da Knielinge anhattest.
Ja.
Aber ich verstehe vollkommen, dass man, wenn man auf Fuerteventura war, sich da Regeln überlegt. Weil die erste Regel, glaube ich, war keine Trainingsklamotten beim Frühstück. Und das habe ich echt auch von Plaitas echt so negative Erinnerungen, dass da Leute mit runtergeklacktem Neo beim Frühstück sitzen oder von ihrem Nüchternlauf zurückkommen und halt noch nicht geduscht sind, ne? Also denke ich mir auch, also ich bin ja wirklich tolerant, aber ich will nicht den Schweiß in meine Müsli haben von meinem Nachbarn. Das finde ich ist so wirklich ein No-Go. Also sonst kann jeder glücklich werden, wie er will, aber so ein bisschen Etikette beim Frühstück finde ich doch ganz schön.
Ja, also genau, also es gibt eigentlich schon mehr als genug Regeln auf der Welt, aber irgendwie wäre es manchmal ganz cool, wenn man sich auf so einen gemeinsamen Standard irgendwie einigt. Gerade das Thema Händewaschen ist ja hochaktuell. Eigentlich ist das ein alter Hut, ne? dass man sich die Hände wäscht. Das ist jetzt seit 3 Monaten ganz schwer in Mode. Das hat uns unsere Oma schon immer gesagt. Und genauso ist das eben auch mit so Umgangsformen, gerade so in Camps, wo halt viele Menschen zusammen sind, die schwitzen und so sind eben diese Rules entstanden, dass man einfach gesagt hat, das muss man irgendwie mal verschriftlichen. Es gibt einfach so ein paar Sachen, das geht irgendwie so nicht, ne? Und jeder hat, auch wenn er 8 Stunden am Tag trainiert, noch Zeit, sich ein solches T-Shirt anzuziehen. Und da freuen sich dann, glaube ich, alle drüber.
Ja. Gut, hast du dir ein paar Gegenfragen überlegt? Oder hast du dir eine Gegenfrage überlegt?
Eine Gegenfrage ist, da sind wir wieder beim Dreifachkettenblatt. Gibt es das Rad noch?
Ja, das gibt's noch. Das ist mein Schlechtwetterrad. Da habe ich halt jetzt Schutzbleche dran. Und es ist auch Na gut, ich wohne halt hier auf dem Dorf und wenn ich halt zum Bäcker fahre oder so oder zum Einkaufen, das mache ich relativ selten, dann fahre ich mit dem Rad. Oder halt, wenn ich zum irgendwo hier in der Umgebung hin muss. Also ich fahre, das gibt's noch, das steht bei mir im Keller. Und das habe ich auch schon mal, also habe ich bestimmt im letzten Jahr zum Training noch eingesetzt. Also wenn es quasi regnet, oder zumindest mal so leicht regnet, ne? Also im vollen Regenschutt fahre ich nicht. Aber wenn es halt nass ist auf der Straße, dann und ich Schutzbleche am Rad haben will, dann fahre ich mit dem Rad. Weil ich habe so Schutzbleche, die kann man nachträglich halt dran machen. Das sind jetzt ist halt vielleicht auch nicht die optimale Lösung, nach der würde ich halt, muss ich nochmal suchen. Aber wenn ich die an meinen Carbonrad mache, dann müsste ich das halt vorher abtapen da an der Stelle, weil sonst gibt das so. Ja, genau. Und deswegen fahre ich im Training hin und wieder auch nochmal mit dem Rad. Gibt's noch. Hat eine Dreifachkurbel, fährt noch.
Ja, das ist doch gut zu hören. Na, ist ein solides Rad. Ein ehrliches Trainingsrad. Ja, das wäre das eine. Und dann noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Da habe ich jetzt schon auch durch andere Podcasts schon den einen oder anderen Prophezeiung quasi wahrgenommen. An wie viel Hawaii-Rennen denkst du, dass du in 2021 teilnehmen wirst?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn es zwei gibt, gehe ich davon aus, dass ich an zwei teilnehmen werde. Im Moment sehe ich aber für das Februar-Rennen, also kann ich mir echt schwer vorstellen, weil aktuell ja wieder die Fallzahlen in den USA durch die Decke gehen und ich glaube nicht das Gefühl habe, dass Trump das in den Griff bekommt. Und ich glaube, da muss man gegebenenfalls auch einfach nur an seine eigene Sicherheit denken. Also im Moment kann ich mir schwer vorstellen, in die USA zu reisen. Also einfach, weil da so viele Leute Corona haben und ich weiß nicht, nach wie vielen Wochen ich dann wieder zurückkommen darf, beziehungsweise ich dann hier aus der Quarantäne komme.
Hm. Ja, ist verständlich. Also, die Frage wollte ich unbedingt loswerden, weil sich momentan, finde ich, das so ein bisschen spaltet. Die einen sagen, ja, im Februar, das ist auf jeden Fall, ich habe Flüge schon gebucht und qualifiziert bin ich ja auch. Und dann gibt es eben auch so, ich sag mal, das sind so die Euphorischen oder die Optimisten. Und dann gibt es eben auch so die Vorsichtigen im positiven Sinne, die sagen, ja, jetzt ist es Juli. Also wir reden über die nächsten 6 Monate quasi, die da wo es eine Entscheidung geben muss. Und momentan ist es einfach nicht abzusehen, dass sich die Situation bis dahin signifikant verbessert. Und gerade durch die Insellage auf Hawaii, die sich ja nochmal anders abschotten können und vielleicht auch müssen, also wenn man an Neuseeland als Beispiel denkt, also ich kann mir das momentan auch überhaupt nicht vorstellen, dass im Februar da jemand Triathlon macht.
Ja, ich denke, es macht halt wirklich auch wenig Sinn, dass wir quasi die Viren da quasi einschleppen, ne? Aber auf der anderen Seite fange ich halt jetzt schon wieder mit geregeltem Training an und gehe eigentlich davon aus, dass im September ein großer Triathlon stattfindet, an dem ich zumindest mal zeigen kann, was ich so dieses Jahr gemacht habe. Also das glaube ich schon, dass wir im September einen Triathlon haben werden. Vielleicht nicht in Hamburg, aber irgendwo anders kann ich mir das schon vorstellen.
Okay. Ja, bleibt, wünsche ich dir. Ich kann es momentan nicht vorstellen, nur dass innerhalb von Europa möglich sein sollte. Aber gut, wir werden sehen. Du hattest eben Embrun schon angesprochen. Da können wir vielleicht auch noch kurz einen Schlenker machen. Das habe ich mir nämlich auch schon angetan. Deswegen wird mich der Sport halt auch nicht los, weil es halt so 1000 Sachen gibt neben Hawaii und Boot, die einfach cool sind, die man so im Ausdauersport als Erlebnis irgendwie mal gemacht haben kann. Und Embrun ist da so ein Klassiker. Das wird jetzt ja wohl wahrscheinlich im August das erste größere Rennen, was stattfinden wird. bin mal gespannt auf die Auflagen, aber es werden ein paar gute Jungs da starten, habe ich gehört. Der Andi Böcherer, der hat wohl eine Startnummer bekommen, unter anderem. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Sicherlich ein außergewöhnlicher Wettkampf. Was dann darüber hinaus noch im September an Wettkämpfen ist, bin ich selber mal gespannt. Also ich verfolge das halt so von außen mit einer relativen Gelassenheit, weil, wie gesagt, da auch mein Leben nicht mehr von abhängt. Aber ja, wäre natürlich schön, wenn es für alle, für euch Profis und für die Szene irgendwie bald wieder Planungssicherheit gibt.
Ja. Dann würde ich zum Abschluss noch 14 AB-Fragen stellen. Bei 14 ist das Problem, man hat nur einen Joker. Weil ab 15 gäbe es zwei.
Aber es waren doch sonst immer 17.
Ja, es waren 17, es waren schon 18.
Okay.
Also du hast einen Joker. Morgenlauf oder Abendlauf?
Abendlauf.
Rolle oder Regenfahrt?
Rolle.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Ja, kommt drauf an, gibt's ja nicht. Dann würde ich sagen Zeitfahrrad.
Bulli oder Transit?
Das ist schwierig.
Also man muss da schon schnell antworten. Das soll so ein bisschen der erste Gedanke.
Dann Bulli.
Duathlon oder Swimrun?
Swimrun.
Gecoacht oder selbst trainiert?
Gecoacht.
Langer Lauf oder Sacralobra All Out?
Sacralobra.
Amateurweltmeister oder Rotpodium?
Rotpodium.
Profi oder Amateur?
Amateur.
Kein Style oder ungewaschen?
Aufs Fahrrad bezogen oder auf die Person?
Kein Style oder ungewaschen?
Ungewaschen.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Tankstelle.
10-Minuten-Intervall oder 1 Kilometer All-Out?
10 Minuten.
Sub 3 oder Fastes Bike Split?
Fastes Bike Split.
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Drafting.
Dann vielleicht nochmal, weil du ja quasi immer in diesem Spannungsfeld Profi und Amateur unterwegs warst. Und du hast ja auch schon so ein bisschen deine kritischen Anmerkungen dazu hinterlassen. Das ist quasi, das ist immer so die Frage, was rechnet sich jetzt, rechnet sich nicht, ne?
Ja.
Das ist ja quasi, für die Hawaii-Reise ist ja bei den meisten auch so, wenn es keine Top Ten ist, rechnet sich meistens nicht, weil gibt halt kein Geld. Kannst du das nochmal, also warum hast du dich da quasi für das eine oder das andere entschieden?
Letztendlich war ich ja auch als Profi auf Hawaii, weil es da eben auch eine entsprechende Bühne gibt und man sich da wirklich gegen die fitten Leute messen kann. Aber bei mir war eigentlich immer klar, dass das dass ich da drauflege und ich da des Erlebnisses und der Erfahrung wegen hinfahre. Weil als ich mit dem Profitum ja da nochmal angefangen habe, habe ich den Sport ja auch schon so lange gemacht, dass man da nicht mehr total blauäugig ist und sagt, naja, in 3-4 Jahren, da kann ich mal aufs Podium auf Hawaii. Also da war ich ja Anfang 30 und also bei allem Ehrgeiz und allem positiven Einstellung, die man da so mitbringt in so einen Sport, muss man immer genug Realismus mitbringen, dass man sagt, ja, das, so einen Motor hast du eben nicht. Da kannst du noch so einem Psychologen arbeiten und vernünftig trainieren und alles in den Windkanal gehen, aber das passiert halt nicht. Ne? Also das sieht man halt eben bei einem Sebastian Kienl oder so, der halt mit U23 schon vorne mit dabei war, der eine Riesenpumpe hat und eine Pferdelunge und auch bei dir beispielsweise kommst du mit deinem Dreifachkettenblatt in so ein Trainingslager und läufst allen davon. Da weiß man schon so, ja, da ist irgendwie, da haben die halt Talent, ne? So, das ist halt auch ungleich verteilt.
Und, ja, aber irgendwann haben sie alle Talent, ne?
Ja, aber es ist halt nochmal ein großer Sprung von Platz 20 bis Platz 8. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da kann man nicht sagen, wir hatten halt einen besseren Tag. Das sind dann auch einfach eine andere Qualität an Athleten. Und um vielleicht den Bogen zu schließen, was auch vielleicht auf die Zukunft von Hawaii Einfluss haben könnte oder worauf ich mal spekuliere, ist, dass dieses Starterfeld immer kleiner und elitärer wird bei den Profis. Wohlgemerkt, das Amateurfeld wird, glaube ich, aufgebohrt bis zum geht nicht mehr und wird vermutlich so einen Eventcharakter haben in 3-4 Jahren. Aber ich sehe das auf Hawaii schon so, dass da irgendwann irgendwie wirklich nur 50 Leute von so einem Startmonton springen, wie bei einem Weltcup. Und dass wirklich da eine ganz erlesene Truppe nur noch stehen wird und alle anderen sich vielleicht auch aus wirtschaftlichen Erwägungen auf andere Rennen konzentrieren werden.
Ja, obwohl ich schon glaube, dass zumindest bei den letzten Jahren Einstellung ein ganz guter Zeitpunkt war, zumindest mal in Deutschland Triathlon-Profi zu werden, einfach durch die Erfolge der großen Jungs. Da profitieren sicherlich andere auch noch mit. Aber du hattest sicherlich auch noch das Privileg, dass du quasi in einem Massenstart, in einem richtigen Rennen auf Hawaii starten konntest, auch als Amateur, dass du halt quasi da auch ein Rennen hattest. Und das ist die Frage, ob das auch bleibt.
Ja, das da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das kann sein, dass es da vielleicht in Zukunft, wie gesagt, ich war noch nie in der ersten Radgruppe auf Hawaii, das wirst du anders beurteilen können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so weit kommt, dass man da wirklich so 10, 15, vielleicht 20 Leute hat, die, wenn du da nicht in Waikoloa irgendwie mit bei denen bist, dann kannst du nach Hause fahren, ne? Dann ist der Abstand halt irgendwann so groß und das macht dann vielleicht aus, dass dieser Finisher-Gedanke, der geht dann wahrscheinlich verloren, dass man halt einfach nur sagt, okay, ich habe den Anschluss verloren, ich suche mir jetzt noch ein anderes sportliches Ziel und verbringe hier jetzt keine Energie, indem ich hier noch einen Wandertag auf dem Highway mache.
Ja, da hat Ironman ja ein bisschen auch selber quasi, unterstützen sie im Moment ja auch selber, dass es quasi ab Platz 11 wirklich gar nichts mehr gibt. Früher gab es immerhin noch ein paar Punkte fürs nächste Jahr. Und von daher ist halt quasi schon die Motivation, Elfter zu werden oder irgendwie in der Top 10 auf Hawaii anzukommen, ist halt auf jeden Fall schon mal gesunken.
Ja.
Dann, ich will es nicht ganz so negativ beenden und dann darfst du dann noch sagen, warum du dich, obwohl du einen Transit fährst, für einen Bulli entschieden hast?
Ist auf jeden Fall so der Kultbus einfach. Also wenn man über einen Bulli spricht oder über einen Bus, eine Familienkutsche, dann ist das eben der Bulli, T3, T4, T5, jetzt vielleicht auch T6. Ja, die haben den eben erfunden, ne? Dieses Van-Life, wie auch immer, Hashtag. Jetzt hast du es angesprochen, wir hatten jahrelang einen, das war auch super, aber es war halt wirklich ein altes Schätzchen und ich bin jetzt auch kein Auto-nah, also ich fahre gerne Auto und pflege auch meine Wagen oder den einen, den wir haben, aber ich bin jetzt nicht bereit, das Vielfache des Wagenwertes in eine Reparatur oder so zu stecken. Also so ein Auto hat halt auch ein Leben oder ein Verfallsdatum und dann kommt es halt irgendwann zum Verwerter. Das ist mal leider der Kreislauf. Das ist vielleicht bei einem 911er eine andere Geschichte. Aber bei so einem Gebrauchsgegenstand wie so einem Bus sehe ich das halt so.
Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte und Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, dann wäre es sicherlich, wäre es wieder ein Bus aus Hannover. Der wurde ja gebaut. So steht jetzt erstmal ein Transit oder ein Tourneo Custom, so heißt ja die PKW-Version von dem Ding von Ford hier vor der Tür. Und ja, der bringt jetzt mich und die Familie in den Sommer.
Und das ist quasi auch deine Empfehlung als Triathlon-Gefährt für Familien?
Ja, absolut. Also ich weiß ja nicht, was du noch so planst mit deiner Family, aber ob es mehr wird. Aber auf jeden Fall, jeder, der Sport macht und Family hat, ist es.
Der braucht einen Bus.
Der braucht einen Bus für Fahrräder und Kind und Kegel. Ist das schon, wer so ein Ding einmal hatte, also man ist halt ganz schnell verwöhnt von dem Platz, den so ein Teil hat. Man kann sich darin umziehen zum Laufen auf dem Parkplatz, ohne dass man sich da irgendwie hinter der Motorhaube verstecken muss, sondern das Ding hat ja fast Stehhöhe und man kann da drin mal Wochenende wohnen.
Das ist kein Problem. Im Moment ist das sowieso der Trend, dass Leute komplett in ihren Bus ziehen. So schlimm muss es ja nicht sein. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Einblicke. Schön, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Und ja, schöne Wochenende, Triathlon oder Familienwochenende im Bus und auch ohne Bus.
Genau, Boris, Dankeschön, viele Grüße. Bis dann, bleib gesund.